erklären, aber sie auf keinen Fall mit Zweifeln in Verbindung zu bringen. Für sie war Johannes der Prophet schlechthin, der letzte Prophet, der auf Jesus hingewiesen hat. Ihnen galt es, von allen Zweifeln freizuhalten. Und deswegen fand man dann auch verschiedene Erklärungen, weshalb Johannes diese Frage an Jesus richtet. Eine davon war, dass es nicht Johannes selbst war, der zweifelte, sondern seine Jünger. Als sie ins Gefängnis gekommen sind, als sie sahen, in was für einer Situation er war, als ihnen klar wurde, dass er das Gefängnis wahrscheinlich nicht mehr lebend verlassen wird, da kamen ihnen die Zweifel. Und als Johannes das merkte, da wollte er sie trösten, sie beruhigen. Dann hat sie mit der Frage an Jesus geschickt, dass sie bei Jesus Trost finden. Eine andere Antwort, die Theologen der alten Kirche auf diese Frage des Johannes fanden, beziehungsweise eine Erklärung war, dass Johannes diese Frage an Jesus richtete, um der Menschen willen, um der Zuhörer willen, die um Jesus herum versammelt waren, und dass er sie um uns willen, die späteren Leser, an Jesus richtete, weil wir diejenigen sind, die ewig zweifeln. Johannes aber, der große Glaubensheld, der letzte Prophet, er sollte nicht zweifeln. Was aber, wenn Johannes tatsächlich zweifelte? Was, wenn die Zweifel des Täufers seine gesamte Situation bestimmten? Johannes sitzt im Gefängnis und dort erfährt er von den Wundern Jesu Christi. Er hört so viel Unglaubliches. Er erfährt, dass die Massen zu Jesus strömen, wie sie einst zu ihm kamen in die Wüste, um sich von ihm taufen zu lassen. Er hört von all dem, erfährt es, aber er selbst kann es nicht sehen, kann nicht dabei sein. Er, der Prophet, der den vorhersagen sollte, auf den er selbst so sehnlichst wartete, sitzt im Gefängnis und wartet auf sein Urteil. Dabei hat Johannes nichts Unrechtes getan. Im Gegenteil, er hat Unrecht in seinen Augen angesprochen. Er hat die Mächtigen des Landes kritisiert, und zwar den Herrscher von Galiläa und Perea, Herodes Antipas. Er hat es gewagt, ihm seine Meinung zu sagen, denn Herodes war verheiratet und hat sich aber in die Frau seines Bruders verliebt und hat deswegen seine Frau verlassen, und die Frau seines Bruders bzw. Halbbruders hat dann wiederum ihren Mann verlassen und die beiden sind eine neue Ehe eingegangen. Und das hat Johannes als verwerflich angesehen und hat es angesprochen. Und dafür ist er inhaftiert worden. Herodes hätte ihn auch am liebsten gleich umgebracht, traute sich aber nicht so recht, weil das Volk doch sehr zu Johannes hielt. Und deshalb ließ er ihn erstmal im Gefängnis, ließ die Situation offen. Und für Johannes muss diese Situation unerträglich gewesen sein. Er, der einen so großen moralischen Anspruch an sich selbst und an seine Umwelt hatte, er, der Gottes Gerechtigkeit in den Mittelpunkt seiner Verkündigung stellte, wird von den ungerechten Herrschern des Landes zu Fall gebracht. Und auch die Tatsache, dass der erhoffte Messias, der scheinbar erhoffte Messias, nun anscheinend da ist, ändert nichts an seiner Situation und ändert auch nichts an der Situation des Landes, denn die Ungerechten herrschen nach wie vor. Als Johannes in der Wüste taufte und predigte, da predigte er das Gericht Gottes. Er malte das seinen Zuhörern bildlich vor Augen. Er hat sich den Messias als einen vorgestellt, der mit der Worfschaufel in der Hand dasteht, einem Gerät, um das Getreide von dem Stroh zu trennen. Er malte das den Zuhörern vor Augen, dass der Messias das Getreide gründlich reinigen wird, den Weizen in die Scheune bringen wird und das Stroh in einem Feuer verbrennen wird, das nicht ausgeht. Er wählte dafür sehr drastische Worte. Er hat auf Gerechtigkeit gehofft. Er hat darauf gehofft, dass Sünde bestraft wird und die Ungerechtigkeiten in der Welt so beseitigt werden. Und Jesus? Jesus ist nicht als Richter aufgetreten. Und für Johannes muss Jesu Auftreten eine echte Enttäuschung gewesen sein. Und mit der Enttäuschung kamen die Zweifel. Doch er resignierte nicht. sondern schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesu Antwort hört sich dagegen an wie ein Schlag ins Gesicht. Statt einer persönlichen Antwort, einer Antwort, die seine Zweifel wenden könnte, die Zuspruch enthält, bekommt er durch seine Jünger zu hören, was er eigentlich schon weiß. Blinde sehen und Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Das war sicher nicht die Antwort, die Johannes erwartet hat. Mit dieser Antwort enttäuschte Jesus Johannes. Glaubensenttäuschungen. So fremd ist mir die Erfahrung des Täufers nicht. Gerade weil ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er das Schicksal der Menschen zu seiner Zeit verändert hat und dass er das nach wie vor tut, weil ich glaube, dass er ins Leben eingreift, habe ich sehr große Erwartungen an ihn. Persönliche Erwartungen. Erwartungen, die mein Leben betreffen. Erwartungen, die wichtig sind für mich. Hoffnungen, die ich immer wieder in ein Gebet packe, weil sie Wirklichkeit werden sollen. Wünsche, an denen ich festhalte und die doch unerfüllt bleiben. Vielleicht nie erfüllt werden. Johannes wird von Jesus enttäuscht. Jesus möchte ihn enttäuschen, muss es sogar tun. Johannes bekommt zu hören, was er schon weiß, aber nicht annehmen kann oder möchte. Gottes Herrschaft ist angebrochen, sichtbar angebrochen, in der Person Jesus von Nazareth. Darauf hat Johannes gewartet. Ändert euer Leben, denn das Himmelreich wird sichtbar in der Welt. So wird die Predigt des Täufers im Matthäus-Evangelium eingeleitet. Aber damit verbindet Johannes das Gericht Gottes. Jesus ist kein Richter. In der Frage des Täufers an Jesus wird deutlich, dass er an der eigenen Vorstellung von Gottes Herrschaft in der Welt festhält und deshalb verschlossen bleibt für das, worauf er eigentlich so sehnlichst wartet, wofür er lebt. Deshalb kann Jesus ihn nur enttäuschen, muss es sogar. Denn Johannes kann die Antwort auf seine Frage nur hören und annehmen, wenn er sich enttäuschen lässt, wenn er zulässt, dass seine Vorstellungen vom Himmelreich als Selbsttäuschungen enttarnt werden. Das kann schmerzhaft sein. Als Christen machen wir viele Lebenspläne. Das machen nicht nur wir Christen, aber wir machen sie im Vertrauen darauf, dass Gott das Beste mit uns vorhat. Wir vertrauen seiner Führung in unserem Leben. Wir bitten Gott um seine Wegweiser. Und doch sind wir nie wirklich sicher davor, insgeheim nicht doch eigentlich besser zu wissen, was das Beste für uns ist. Besser ist besser zu wissen als Gott selbst, wohin unser Weg mit Gott uns führen soll, damit unser Leben gelingt, was wir brauchen, damit unser Leben lebenswert und sinnvoll ist. Wir legen alles in Gottes Hand und drücken ihm gleichzeitig eine detaillierte Wunschliste in die andere dazu, wie unser Leben verlaufen soll und wie er es zu gestalten hat, dass es für uns angenehm ist. Dabei können unsere Vorstellungen und Erwartungen auf dieser Wunschliste durchaus dem Glauben entspringen. Sie können mit den christlichen Werten und Normen übereinstimmen. Sie können auch recht bescheiden sein. Aber es bleiben unsere Erwartungen und Wünsche, unsere Vorstellungen. Und wenn sie nicht erfüllt werden, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Eine Reaktion des Täufers auf Jesu Antwort ist uns nicht überliefert. Aus der Bibel erfahren wir nicht, wie Johannes die Antwort Jesu angenommen hat. Jesus beendet aber seine Antwort an Johannes mit dem Satz: Glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. So schmerzhaft die Erfahrung der Enttäuschung sein kann, sie ist immer auch eine Chance, loszulassen. Die eigenen Erwartungen und Wünsche, die vermeintlich guten Lebensentwürfe, so christlich sie sind, sie versperren unseren Blick auf Jesus und für Jesus und sein Wirken. Sie tun es, wenn wir ihnen einen unglaublich großen Stellenwert einräumen oder sie zugleich dem Willen Gottes zuschreiben. Also wenn wir davon ausgehen, dass das nicht unsere Wünsche sind, sondern dass das wird, was Gott mit uns vorhat. Im Studium bin ich manches Mal Studenten begegnet, Theologiestudenten, die felsenfest davon überzeugt waren, dass Gott sie für das Pfarramt berufen hat. Und sie wurden enttäuscht, weil sie dann bereits an der ersten großen Hürde gescheitert sind, den Sprachen, und dann trotzdem alles daran getan haben, das Studium irgendwie fortsetzen zu können. Und dann standen sie vor einem Scherbenhaufen und fragten sich, was jetzt? Wenn es ihnen nicht gelungen ist, die Sprachprüfungen zu bestehen. Eigene Vorstellungen und Wünsche können uns abbringen vom Weg Jesu, obwohl wir uns auf einem guten Weg wähnen. Sie loszulassen ist schmerzhaft. Unter Umständen hat es Konsequenzen für unser Leben. Das muss dann umgekrempelt, verändert werden. Erwartungen müssen unter Umständen zurückgeschraubt werden. Aber sie loszulassen macht frei. Es öffnet den Blick für Jesus und sein Wirken. Es hilft, neue Möglichkeiten zu entdecken, sich neu zu orientieren, ganz neu auf die Stimme Gottes hören und nicht irgendwelchen Vorstellungen und Erwartungen nachhaschen, sondern die Wirklichkeit annehmen, Gottes Wirklichkeit. Jesus hat Johannes nicht vertröstet, hat ihm nicht irgendwelche guten Wünsche zugesprochen oder ihm den Segen Gottes gewünscht, sondern er hat ihn mit der Wirklichkeit konfrontiert, ihm die Wirklichkeit, seine Wirklichkeit, die messianische Wirklichkeit vorgehalten. Er hat ihm gezeigt, dass das, worauf er eigentlich wartet, schon da ist. Johannes Erwartungen wurden verändert, weil sie enttäuscht wurden. Er blieb aber nicht erwartungslos, denn Johannes wartete auf die Gottesherrschaft. Und diese Erwartung, das Anbrechen der Gottesherrschaft, das Kommen des Messias in die Welt, diese Erwartung ist nicht enttäuscht worden. Amen.